Das ist schon ein irrer Zufall. Aber der eigentlich verrückteste Zufall, in Anführungszeichen, ist die Gleichzeitigkeit der Terroranschläge und der Terrorübung. Denn das Jahr hat 365 Tage. London hat über 250 U-Bahn-Stationen. Die U-Bahn fährt täglich 20 Stunden lang. Jetzt können Sie sich mal ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass zwei Ereignisse zufällig zur gleichen Zeit am gleichen Tag an den gleichen Orten stattfinden. Wenn man das multipliziert, und ich habe es nicht selber gemacht, sondern ein befreundeter Mathematiker, kommt man auf eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Billion. Ein Lottogewinn hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 14 Millionen. Also das kann kein Zufall sein. Ich kann es nicht beweisen, aber meine persönliche Hypothese ist, dass die Jugendlichen missbraucht wurden unter der Maßgabe, ihr nehmt teil an einer Übung. Wir brauchen euch als Statisten. Und so wurden die verheizt. Aber letzten Endes kann man das natürlich erst aufklären, wenn man diesen Aswad, so heißt der MI6-Agent, dann tatsächlich auch befragt.
Eine Frage, diese Zeugen haben ja gesagt, dass sich praktisch der Boden dieser Metrozüge gehoben hätte, dass praktisch die Sprengstoffe unter dem Boden der Züge waren.
Eben.
In den Rucksäcken.
Eben, ja, also das behandle ich auch im Buch, die Frage, ob nicht die Sprengladungen nicht in den Rucksäcken waren, sondern unter den auf den Schienen oder unter den Wagen angebracht. Ja. London spielt in dem Buch eine entscheidende Rolle, weil ich gehe davon aus, dass es praktisch zwei Zentren gibt in Europa, auf die sich alle Terroranschläge mehr oder weniger zurückführen lassen. Und eines dieser Zentren ist London. Da gibt es eine Moschee, durch die sehr viele Attentäter, die auch anderswo von sich reden gemacht haben, gegangen sind. Und von dieser Moschee aus sind Anfang der 90er Jahre diese Kämpfer nach Bosnien geschickt worden. Und diese Moschee hat eng mit dem britischen Geheimdienst zusammengearbeitet und die entsprechenden Hassprediger, die Rekrutierung dieser Leute geleitet haben. Und dann auch, also einer dieser Leute aus dieser Moschee war der besagte Agent, von dem ich gesprochen habe am 7. Juli 2005. Die hatten praktisch Protektion durch die britischen Dienste. Das zweite wichtige Zentrum neben London für den europäischen Dschihad ist, was ich im Buch die Süddeutsche Zelle nenne. Die Süddeutsche Zelle. Die interessiert uns natürlich hier mehr. Die Süddeutsche Zelle hat sich zunächst gebildet in Freiburg, auch in den 90er Jahren, und hat sich dann später zur Jahrtausendwende verlagert nach Ulm, Neu-Ulm. Über diese Süddeutsche Zelle bin ich zum ersten Mal gestoßen, als ich für mein erstes Dschihad-Buch recherchiert habe, nämlich wie der Dschihad nach Europa kam. Gotteskrieger und Geheimdienste auf dem Balkan. Da ist mir ein Mann aufgefallen, ein deutscher Staatsbürger arabischer Herkunft, der im bosnischen Bürgerkrieg Kameramann war für die Mujahedin. Das heißt, der hat immer gefilmt, wenn die Serben irgendwelche völlige Kriegsverbrechen gemacht haben, das gab es ja, und er hat dann auch die sogenannten erfolgreichen Gegenoperationen der Mujahedin gefilmt, wenn die dann den Serben die Köpfe zur Vergeltung abgeschnitten haben. Und mit diesen Videos dieses deutschen Staatsbürgers haben dann die Dschihad-Kämpfer in den Moscheen der arabischen Welt um weitere Spenden geworben. Und die Frau von dem, die war auch mit in Bosnien, das war eine Deutsche, die dann später zum Islam übergetreten ist. Und die hat diese Sachen bezeugt und die hat auch gesagt, mein Mann hat nicht nur gefilmt, sondern der war auch an diesen Exekutionen von Serben beteiligt. Und es hat mich schon damals gewundert, dass gegen den Mann nichts gemacht wird, weil der lebt heute in Deutschland, ganz legal. Weil wenn die Frau sagt, der hat mitgemordet, müsste ja die Staatsanwaltschaft aktiv werden. Sie müsste wahrscheinlich sogar schon aktiv werden, wenn ich recht informiert bin, wenn er nicht mitgemordet hat, sondern nur diese gewaltverherrlichenden Videos verbreitet. Weil dagegen gibt es ja auch Gesetze. Aber dem Mann ist nichts passiert. Das hat mich schon damals gewundert. Na gut, ich habe die Sache auf sich beruhen lassen, bis ich dann im Jahr 2006 in den Bundestagsuntersuchungsausschuss in der sogenannten BND-Affäre berufen wurde. Der Bundestagsuntersuchungsausschuss kümmert sich um mögliche Gesetzesverstöße deutscher Sicherheitsdienste beim Antiterrorkampf. Und ich war dort als unabhängiger Sachverständiger einbezogen durch die Linksfraktion. Und da habe ich natürlich bägeweise interessantes Material gekriegt. Und da kommt mir dann dieser Kameramann wieder über den Schreibtisch. Und zwar im Zusammenhang mit dem Fall Khaled Al-Masri. Khaled Al-Masri war ein gebürtiger Libanese, mittlerweile auch deutscher Staatsbürger, wohnhaft in Ulm, der im Jahre 2004 von den Amerikanern, von der CIA, nach Afghanistan verschleppt wurde und dort 3-4 Monate festgehalten und sehr schlecht behandelt wurde. Und dieser Fall hat natürlich den BND-Untersuchungsausschuss damals beschäftigt, als ich da aktiv war. Und ein sehr guter Freund von diesem Khaled Al-Masri war der besagte Kameramann. Da habe ich gedacht, jetzt gehe ich der Sache nochmal etwas mehr nach und habe mich dann tatsächlich mit dessen Frau, deutscher Frau, getroffen, die mir sozusagen die Büchse der Pandora oder vielmehr diese Schlangengrube eröffnet hat. Demnach hat sich Folgendes abgespielt. Also im Jahr 94 ist der bosnische Bürgerkrieg ging ja von 92 bis 95. Und dieser Kameramann hat von Freiburg aus praktisch die Unterstützung für den bosnischen Dschihad organisiert. Er selbst und seine Frau sind nach Bosnien gezogen in ein kleines Kaff. Dort war sozusagen der Schwerpunkt dieser Mujahedin. Und in Freiburg aus haben sie einen Verein gegründet, der hat Geld gesammelt. Hunderttausende, Millionen von Mark damals wurden gesammelt und über geheime Kanäle von ihrem Mann und anderen aus diesem Verein nach Bosnien gebracht, wurden Waffen gekauft und so weiter. Im Gegenzug sind dann verletzte Mujahedin von den bosnischen Fronten nach Freiburg im Breisgau gebracht worden und wurden dort medizinisch behandelt in illegalen Sanitätsstationen von arabischen Ärzten. Und dieses bosnische Dorf war praktisch das Zentrum aller wichtigen Männer, die auch später von sich reden machen sollten. Dort haben sich getroffen die Emissäre der Londoner Zelle, von der ich gerade gesprochen habe. Dort war der sogenannte Mastermind der Anschläge des 11. September, Ramzi Bin al-Shib, mittlerweile in Guantanamo. Dort war der bosnische Mujahedin-Kommandant Al-Mali, der nach Aussagen dieser deutschen Frau später Waffenlager in Süddeutschland angelegt hat, von denen niemand was wissen wollte bei der hiesigen Polizei. Dort war ein syrischer Türke oder ein türkischer Syrer, der die Attentäter des 11. September die Papiere besorgt hat, die falschen Papiere, damit sie in die USA einreisen konnten und ihnen die auch das Geld zur Verfügung gestellt hat, der dann auch bei den Istanbuler Anschlägen im Jahr 2003 dabei war. Also alles hat sich dort getroffen. Und der zweite Mann neben diesem Kameramann in der Freiburger Zelle, der hat nicht in Bosnien gewohnt, sondern der blieb die ganze Zeit in Freiburg und war dort an der Uni als Professor oder Arzt. Und das ist ein Mann, von dem man vielleicht noch hören wird, deswegen sage ich den Namen, der heißt Yehia Yusuf. Yehia Yusuf war sozusagen nach Auskunft der Ehefrau der Kommandeur dieser Freiburger Zelle und auch diesem Kameramann übergeordnet. Er hat das alles organisiert. Das Wichtige ist nun, bisher ist es ja eine Geschichte über islamischen Terrorismus, aber dieser Yehia Yusuf, dieser Chef der Freiburger Zelle, war ein V-Mann des baden-württembergischen Verfassungsschutzes. Und zwar mindestens ab dem Jahre 1996 gibt es den Verfassungsschutz in Stuttgart zu, wobei die Kontaktaufnahme schon während des bosnischen Bürgerkriegs erfolgt sein muss. Und er war im Rahmen dieser Beschäftigung unter Vertrag bis zum Jahr 2002.